deinem Podcast für ein achtsames, verbundenes und liebevolles Familienleben. So schön, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich, und zwar die Johanna. Sie ist dreifach Mama von Jungs, Pädagogin, auch Montessori-Pädagogin, Pegel-Gruppenleiterin und bei Instagram bekannt unter Anfangsjahre. Und diesen Monat hat sie sogar noch mit ihrer Freundin einen Verlag gegründet mit dem Namen Märzkäfer Verlag. Und damit möchte sie hochwertige Materialien schaffen, die Kinder für die Wunder der Natur und unseres Universums begeistern und Eltern inspirieren. Sie ist eine ganz inspirierende Frau und ich freue mich riesig, dass wir uns auf Instagram gefunden haben, uns kennengelernt haben, viel im Austausch sind. Wir teilen einfach sehr ähnliche Werte, Gedanken über Kindheit und Familie. Und haben uns jetzt diesen Sommer sogar in Österreich getroffen. Wir hätten stundenlang dort reden können. Deshalb müssen wir heute wahrscheinlich ein bisschen aufpassen und uns bremsen, ja, weil wir viele gemeinsame Themen haben. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Danke, Mona. So schön, dass wir es schaffen, uns jetzt mal am Stück zu unterhalten und uns auszutauschen.
Ja, voll schön. Magst du dich vielleicht gerade noch mal selber vorstellen?
Ja, ich finde, du hast mich schon ganz gut beschrieben. Und was ich vielleicht noch ergänzen mag, ich bin gerade so in dieses Instagram und in die Anfangsjahre so reingestolpert, als ich begonnen habe, nach der Geburt meines zweiten Sohnes mit den PKIP-Kursen, das einfach so als Plattform überhaupt mal eröffnet, um meine Kurse zu bewerben. Und daraus ist dann diese Anfangsjahre-Welt entstanden, was mir sehr viel Spaß macht und ich da so die Kreativität ausleben kann, die ich durch meine Kinder wiedergewonnen habe. Und auch mit meinen Kindern habe ich die Faszination für diese ersten Lebensjahre entdeckt und gespürt, dass das die Zeit ist, die mich fasziniert, die ich so unfassbar spannend finde zu begleiten. Und ja, das macht mir großen Spaß, auch hier Familien zu inspirieren und im Austausch mit so vielen netten Menschen zu sein.
Ja, so schön. Danke dir. Ich finde es so spannend. Wir reden ja heute über Montessori. Und Montessori begegnet einem ja mittlerweile überall. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass der Begriff ja schon so ein bisschen verwässert wurde. Jeder nennt irgendwas Montessori. Und dabei geht es ja eigentlich viel um viel mehr als um Material oder hübsch vorbereitete Regale. Und auf Instagram, ja, steht irgendwie überall Montessori dabei. Deshalb freue ich mich auf dieses Gespräch heute mit dir, weil wir wollen gemeinsam gucken, ja, was ist auch so diese Basis von Montessori? Welche Haltung steckt dahinter? Wie können Familien Montessori echt und auch alltagsnah leben, ohne vielleicht auch diesen Druck und die Perfektion, die vielleicht ja so ein bisschen im Hintergrund manchmal so mitschwingt, wenn man daran denkt? Deshalb dachte ich, wir starten mal so ein bisschen mit der Basis. Was ist Montessori eigentlich? Viele kennen vielleicht das Wort, aber wissen nicht so richtig, was dahinter steckt. Vielleicht können wir da so ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht mal nochmal so ein bisschen anzufangen, ob du es mit so einem Bild oder mit einem Gefühl oder irgend mit einem Satz erstmal so ganz kurz uns nahe bringen kannst.
Ja, also Montessori ist ein pädagogisches Konzept, das Maria Montessori entwickelt hat. Und das Besondere daran ist, dass sie das Kind in den Mittelpunkt stellt. Also jedes Kind wirklich für sich individuell gesehen mit seinen Bedürfnissen, seiner eigenen Entwicklung und den eigenen Interessen. Und da setzt die Pädagogik an. Und den berühmtesten Satz, den wahrscheinlich viele kennen und mit Montessori verbinden, lautet, hilf mir selbst zu tun. Und in diesen paar Worten liegt für Kinder ein ganzes Universum an Möglichkeiten und für uns Erwachsenen auch einige Herausforderungen. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, welche Haltung wir unseren Kindern gegenüber einnehmen möchten, wie wir uns positionieren und wie wir unsere Kinder auf ihrem Weg bestmöglich begleiten können, damit sie zu selbstständigen Persönlichkeiten heranwachsen. Und es ist eigentlich so, so viel mehr als nur das Material. Für mich ist es auch mehr als nur dieses pädagogische Konzept, sondern als Mama vor allem die Haltung, die ich für meinen Alltag so wertvoll finde. Bei Montessori zu Hause geht es eben nicht darum, dass man teure Materialien und viele Produkte zu Hause hat und sich so eine Pädagogik erkauft, sondern das Kind individuell zu sehen, beim Lernen zu unterstützen und eine Umgebung zu schaffen, in der sich das Kind wohlfühlt und möglichst viel Selbstständigkeit erlangen kann. Und ja, das ist für mich so das Grundlegende auch. Wie kann ich meine Kinder im Alltag integrieren? Wie kann man sie bei der Selbstfürsorge unterstützen? Und vor allem ganz, ganz wichtig, das finde ich, wird immer wichtiger, wie kann ich ihnen Freude am Lernen und am Wissen vermitteln? Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema für unsere Generation, wie man Kinder faszinieren kann für das Alltägliche und die Wunder unserer Welt. Und auch die Haltung, Kinder als kompetent anzusehen, also auch schon Babys und Kleinkinder. Wir sind von Anfang an so wahnsinnig kompetent und es ist ein Grundbedürfnis, dass sie wahrgenommen werden und auch ernst genommen werden und dass liebevoll und respektvoll mit ihnen umgegangen wird. Und darin sehe ich die Aufgabe von uns Erwachsenen, sie dabei zu begleiten, eine sichere, entwicklungsfördernde Umgebung zu schaffen und vor allem sie einfach so zu lieben, wie sie sind.
Oh, voll schön. Das hast du richtig toll zusammengefasst und hast da jetzt eigentlich schon voll bis auch so auf die innere Haltung eingegangen, ne? Was wir als Eltern so mitbringen in diesem ganzen Prozess. Weil eben, wie du schon sagst, ne, das beginnt eigentlich ja nicht bei den Materialien, bei allen pädagogischen Ansätzen ist das ja eigentlich so, sondern es beginnt eigentlich bei uns Erwachsene.
Ja,
Was haben
absolut.
wir denn für eine Haltung? Wie gehen wir auf die Kinder zu? Ja. Magst du das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Was wäre für dich so eine innere Haltung, so auf Basis der Montessori-Pädagogik?
Also es ist für mich so eine Haltung von tiefer Achtsamkeit und Wertschätzung dem Kind gegenüber, dass es in seinem Tempo wachsen und lernen darf, seinem inneren Bauplan folgen darf, das Ganze würdevoll und respektvoll und auf seine Art und Weise die Welt entdecken darf. Darum ist es oft so schwierig, Montessori zu beschreiben, weil es einfach nicht eine Methode ist, die man anwendet, sondern es ist so eine ganze Art, wie man das Kind sieht. Und dazu gehört ganz viel Selbstreflexion und dass man sich einfach auch Gedanken macht und auch bei sich selbst ansetzt. Und Maria Montessori geht davon aus, dass jedes Kind einen inneren Antrieb hat, so einen inneren Bauplan, um zu lernen und sich weiterzuentwickeln und dass es zu jedem Zeitpunkt von seiner Entwicklung eben viel kompetenter ist, als wir das oft annehmen. Also ich habe das Gefühl, wir trauen den Kindern oft viel zu wenig zu. Und ich finde auch so schön bei diesem Blick aufs Kind, dass man als Erwachsene nicht dazu da ist, das Kind zu formen oder von außen irgendwie einzugreifen, einzuwirken, sondern dass man eben dieses natürliche Lernen begleitet, ermöglicht und auch sieht natürlich, was das Kind gerade interessiert, wofür es gerade brennt, welchen Herausforderungen es sich stellt und ja, diese Prozesse achtsam begleitet.
Das finde ich total schön und das ist auch so was, was mir so wichtig ist. Und ich finde, es macht so einen ganz anderen Blick auf Kinder, wenn wir wirklich dieses sehen von, du bist kompetent von Anfang an. Ne? Das macht eine ganz andere Haltung, ein ganz anderes Zugehen auf das Kind aus. Und eben auch das, was du sagst mit dem inneren Bauplan. Ich habe das auch in meinen PGIP-Kursen immer so den Eltern eben gesagt, weil gerade so in so Baby-Kleinkind-Gruppen kommt natürlich kommen Eltern ganz schnell in so ein Vergleichen ja rein, was so schade ist. Und ich finde, mit diesem, wenn man eben sagt, hey, jedes Kind hat seinen inneren Bauplan und egal, was wir vielleicht von außen da groß dran machen, es wird seinen inneren Bauplan verfolgen und seine intrinsischen, sein intrinsischen Drive, wo will es jetzt gerade hin, quasi ausleben. Das ist das Schöne und das macht es aus, dass alle einfach sich individuell entwickeln. Ja.
Ja, also es braucht wirklich dieses Vertrauen und ich sehe es jetzt auch, mein Ältester hat in die Schule begonnen, auch da bei den älteren Kindern wäre es so wichtig, ein Vertrauen zu haben, dass alle Kinder zum richtigen Zeitpunkt in ihrem individuellen Tempo, dass man ihnen das zutraut, dass sie das schaffen werden.
Ja.
Ja, weil es braucht, glaube ich, von uns Erwachsenen Geduld, Selbstreflexion und eben die Bereitschaft, dem Kind zu folgen und es nicht zu führen.
Ja, absolut. Voll schön. Was ich, wenn man sich pädagogische Ansätze anguckt, immer sehr spannend finde, ist, wenn man guckt, was haben die für einen Blick auf das Kind. Ne? Wir haben es jetzt gerade schon angeschnitten, dass Montessori, die Maria Montessori das Kind als kompetent eben wahrnimmt. Und das, was wir über ein Kind glauben, das prägt ja ganz stark dann eben, wie wir das Kind begleiten. Was kommt da noch so aus der Montessori-Pädagogik? Wie wird noch das Kind beschrieben? Welche Grundannahmen können uns da im Alltag auch helfen?
Also Maria Montessori beschreibt das Kind als neugieriges, kompetentes Wesen mit einem inneren Bauplan. Ein Kind, das lernen will von sich aus, das sich entwickeln möchte und auch einen ganz großen Drang dazu verspürt und das uns auch durch sein Tun und sein Verhalten zeigt, was es gerade braucht. Für mich als Mama ist mein wichtigster Vorsatz, immer meine Kinder und ihre Gefühle ernst zu nehmen und sie auf Augenhöhe zu sehen und dabei aber gleichzeitig ihr sicherer Hafen sein und auch ein stabiles Gerüst. Ich finde, das ist oft gar nicht so einfach, da die Balance zu schaffen. Und es wird auch oft falsch verstanden. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Nee, total. Ne, das ist so diese Balance von, ich nenne es immer so Leiten und Folgen. Ne? Also, dass man, wo habe ich jetzt gerade einen Leitungsmoment mit meinem Kind und bin eben, was du jetzt gesagt hast, das sichere Gerüst. Wo folge ich meinem Kind? Ne? In seiner Freiheit, in seiner Autonomie, in seinem, ja, Autonomiebestreben und so weiter. Meintest du, das sind die Richtung?
Genau, das eine schließt ja genau, das eine schließt das andere irgendwie nicht aus und
Genau,
das,
ja.
glaube ich, ist so der Weg dahin.
Ja, und es ist ja
Ja,
ein ständiges Wechselspiel dann ja auch einfach, ne? Also das ist ja
ja.
ein ständiges Ping-Pong-Spiel, wo man guckt, okay, was sind es jetzt gerade für Momente, die wir halt gerade leben, ja.
Ja, Maria Montessori betont auch, dass es eben ganz wichtig ist, also das Kind ins Tun kommen zu lassen, einfach mal machen lassen, nicht immer ständig alles anleiten und vorgeben oder dass man so Entertainer ist als Erwachsener oder Pädagogin oder Pädagoge und dass es jedes Kind ein natürliches Tempo hat, dem es folgt. Vor allem, dass es wichtig ist, Druck rauszunehmen, nur dann kann echte Konzentration stattfinden. Und wir können das eben durch Beobachten begleiten und nicht durch Bewerten. Darin, finde ich, liegt auch so ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir neigen oft dazu, alles so schnell in Schubladen zu stecken oder zu bewerten und nicht einfach mal neutral zu beobachten und schauen, was entsteht da oder was entwickelt sich da gerade. So ein Montessori-Begriff, der oftmals fällt, sind die sensiblen Phasen. Und ich weiß nicht, ob alle was damit anzufangen wissen, wahrscheinlich nicht.
Gib gerne noch mal ein bisschen Kontext, ja.
Maria Montessori beschreibt die sensiblen Phasen. Sie gibt es für unterschiedliche Dinge, zum Beispiel eine sensible Phase für die Sprache, dass in einem gewissen Alter die Kinder einfach für diese Dinge ganz ein starkes Interesse verspüren. Und wenn man das wahrnimmt, dass das Kind zum Beispiel gerade an Lauten und Buchstaben interessiert ist, wenn es auf Straßenschildern oder überall plötzlich diese Zeichen entdeckt, dann sollte der Impuls von außen kommen, dass man dieses Interesse aufgreift und dann kann ein Kind sich auch ganz leicht, ohne große Mühe, neue Dinge aneignen. Also wenn das Interesse von vom Inneren des Kindes kommt, dann kann man sich einfach so mühelos neues Wissen aneignen. Sie sind ja da wie Schwämme
Ja.
und saugen alles auf. Also das ist auch so ein Wert, dass da die Umgebung und die Personen einfach darauf reagieren, auf diese Interessen.
Ja.
Und Fehler gehören dann natürlich dazu. Fehler sollten viel positiver behaftet sein. Nicht ständig muss alles korrigiert werden, sondern man kann auch da mit den Kindern das gemeinsam entdecken. Auch da geht man so schnell ins Bewerten, anstatt in die Beobachtung. Und Kinder wollen vor allem, ja, auch bei Kleinkindern ist das ja so, sie wollen einfach Teil vom Alltag sein. Sie wollen Teil von ihrer Umgebung sein. Sie ahmen alles nach. Sie wollen, ja, einfach ihren Teil beitragen. Und das finde ich ist auch so schön an der Montessori-Pädagogik, dass das gesehen wird und dass man versucht, den Kindern in jeder Alltagssituation zu erlauben, mitzuhelfen und mitzumachen und selbst tätig zu werden. Und dass die Umgebung auch dementsprechend vorbereitet wird.
Ja, super schön. Da gehen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal stärker drauf ein, auf die Umgebung und auf den Raum. Ich habe auch immer wieder Fragen aus der Community, die ich so mit reinfließen lasse. Und ich finde, die passt an der Stelle jetzt ganz gut. Und zwar war die Frage, was wird oft gesagt, was Montessori sei, aber es ist in Wirklichkeit gar nicht Montessori. Und vielleicht auch damit einhergehend, wie erkennt man echte Montessori-Orte, Materialien oder Haltungen?
Ja, also ganz klar ist überall, wo Montessori-Spielzeug draufsteht, das ist nicht Montessori. Da gibt es einfach kein Spielzeug. Also da wird der Begriff wirklich total fälschlicherweise verwendet. Ich finde es immer schön, wenn man dann, wenn es so beschrieben wird und sagt, es ist Montessori-orientiert oder passt ans Konzept, aber es gibt eigentlich kein Montessori-Spielzeug genau genommen. Es gibt nur Materialien, die wirklich Maria Montessori entwickelt hat oder später ihr Sohn. Aber ja, die sind, glaube ich, wenn ich das so recht weiß, bisher unverändert, diese klassischen Montessori-Materialien. Und nur die dürfen sich eigentlich so nennen. Aber es ist natürlich ein toller Marketingzweck, wenn
Ja.
man überall Montessori draufschreibt.
Ja. Ah, spannend. Okay. Das war mir tatsächlich auch noch nicht so klar. Ich dachte, klar, ne, es wird viel irgendwie weitergemacht und noch viel weiter im Montessori-Kurs genannt, aber dass es wirklich eigentlich gar keine Spielsachen von Montessori gibt, das war mir jetzt auch nicht so klar.
Ja, ich glaube, das macht es auch so schwierig für für Eltern auszuwählen, weil es eben so inflationär verwendet wird, der
Ja.
Begriff, dass man eigentlich dann schon ja ganz schwierig differenzieren kann.
Und hast du dann einen Tipp, wie kann man es differenzieren oder wo kann man ansetzen, wenn man wirklich noch mal da mehr auf die Spur gehen möchte? Was ist wirklich Montessori?
Also ich glaube, wenn man mit Montessori zu Hause starten möchte, dann braucht es da nicht so viele klassische Montessori-Materialien zuerst.
Ja.
Man kann schon mal einfache Montessori-inspirierte Aktivitäten anbieten, wie kleine Übungen auf einem Tablett. Solche Aktivitäten sind super wertvoll für Kinder, weil ein Wert von so Montessori-Aktivitäten ist, dass es dass man dabei genau eine Handlung zum Beispiel übt. Wenn auf einem Tablett zwei Krüge sind, einer ist mit Wasser gefüllt und einer noch leer, dass das Kind dann diese klassischen Schüttübungen macht.
Ja.
Aber da wird wirklich genau diese eine Tätigkeit ausgeführt. Es gibt auch immer einen klaren Anfang, ein klares Ende und die Handlung wird sozusagen isoliert dargeboten. Da kann man schon mal unterscheiden, wenn man irgendwo Materialien oder Spielzeuge sieht, die ganz, ganz viele Funktionen haben, vielleicht noch blinken und leuchten,
Ja.
dass das kein Montessori-Material ist. Ja, eben Montessori-Materialien wollen Kinder unterstützen, etwas Neues zu lernen, eine Tätigkeit oder eine Handhabung. Ja, oder zum Beispiel, wenn das Kind gerade sich selber an- und ausziehen möchte, gibt es zum Beispiel die Anziehrahmen von Montessori entwickelt, wo dann wirklich nur das Knöpfe auf und zu machen geübt werden kann, isoliert oder Klettverschluss oder so.
Ja.
Ja. Oder ein Beispiel für Babys wäre ein Ibukare-Kasten. Das ist so ein Kasten, in dem oben eine Öffnung ist, in die eine Kugel reinpasst und gedrückt werden kann. Und der dient eben genau dazu, diese eine Herausforderung zu meistern, also die Kugel in die Öffnung zu
Ja.
stecken, wieder rauszunehmen und diese Tätigkeit auch immer wieder zu wiederholen.
Ja.
Und eben herkömmliches Plastikspielzeug spricht oft ganz viele Fertigkeiten gleichzeitig an. Und da irgendwie muss gezogen werden, da gedrückt werden und macht noch Geräusche. Und genau das ist vielleicht so ein Kriterium,
Ja.
wie man das unterscheiden kann.
Du hattest jetzt gerade gesagt, bei Montessori-Tätigkeiten hat es quasi immer ein Anfang und Ende. Kannst du das nochmal beschreiben? Vielleicht ist es auch nochmal spannend.
Also wenn wir, was fällt mir ein für ein Beispiel, wenn ihr eine klassische Tablettübung, auf der vielleicht eine Spardose steht und daneben ein Schälchen mit lauter Münzen oder Knöpfen und es auf einem Tablett angerichtet, dann beginnt die Aktivität damit, dass sich das Kind das Tablett zu einem Platz holt oder zu einem Teppich. Und dann beginnt die Knöpfe in die Spardose einzuwerfen. Am Ende wird dann die Spardose geöffnet und wieder in das Körbchen entleert.
Ja.
Und dann auch wieder das ganze Tablett, also in der in der Ausgangssituation, wieder zurück ins Regal gebracht. Also, ich weiß nicht, war das
Ja,
verständlich?
super. Ja.
Okay.
Und das heißt, wenn du jetzt ein Regal für ein Kind vorbereitest, ein Montessori-Regal, wie viel Tablettanregung zum Beispiel würden da zu finden sein?
Also ich würde es, glaube ich, ein bisschen kombinieren. Ich finde immer so 2 bis 3 Tabletts ganz gut, auch für uns Erwachsenen das vorzubereiten und dann auch so in Ordnung zu halten und vielleicht noch 2 oder 3 andere Materialien dazu, wie ein Tassel oder ein Fühlkörbchen oder was fällt mir noch ein? Ein Steckzylinder oder was zum Stapeln, genau. Aber eben so 4 bis 6 Dinge würde ich als passend empfinden.
Und ab welchem Alter startet man mit so Tablettanregung?
Grundsätzlich, wenn das Kind gut stehen kann, denke ich mal. Also ich würde mal sagen, so mit 18 Monaten, unser Mini ist jetzt gerade 19 Monate, der macht das schon total gerne, das haben wir aber schon ein bisschen länger, wahrscheinlich so 15, 16 Monate würde ich zum Starten gut finden. Und das sind jetzt so ganz einfache Tabletts zu Beginn, zum Beispiel ein Marmeladenglas, also so ein Schraubglas, einfach nur das Glas und den Deckel, das immer wieder auf und zu gemacht werden kann. Oder eben irgendwo was zum Reinstecken und Sortieren oder Knöpfe in eine Box mit einem Schlitz stecken, solche Dinge.
Ja, spannend. Und wie komme ich auf diese Tablettanregungen? Kann ich mir da Inspiration holen oder gucke ich da wirklich, beobachte ich mein Kind im Alltag? Was finde ich jetzt gerade spannend und versuche daraus eine Tablettanregung zu erstellen? Oder was könntest du da für Tipps geben? Wie gehe ich da vor?
Ich würde so beides sagen. Also es braucht immer zuerst die Beobachtung, damit ich das gut auswählen kann. Und dann gibt es natürlich tolle Seiten und vor allem Bücher, wo man sich inspirieren lassen kann. Auch wo das oft schon nach dem Alter aufgelistet ist, wann ungefähr diese Phase kommt, in der Kinder das spannend finden. Und so würde ich vorgehen.
Kannst du da gerade Tipps
Ja.
geben von Büchern?
Montessori für Eltern. Da gibt es 3 Bände. Ich glaube, Montessori Kle Baby,
Ja.
Montessori Kleinkind und Montessori Kind.
Ja.
Ja, die finde ich ganz toll. Da gibt es auch hinten ein Verzeichnis, in dem das genau aufgelistet ist, eben ungefähr nach Alter und Monaten, welche Aktivitäten da gut einzusetzen sind. Also da schaue ich auch total gerne nach.
Ich finde es auch ganz toll, das Buch, und echt wirklich ja, einfach zu lesen, einfach zu verstehen und ja, ganz klar strukturiert. Ja.
Ja, man braucht wirklich keine Vorkenntnisse und vor allem als Mama nicht viel Zeit, weil die Kapitel so kompakt sind. Das finde ich auch super. Also wirklich ein ganz eine brauchbare Literatur.
Und man kann ja wirklich auch einfach dann gezielt gucken, welches Alter ist da gerade einfach das, was mich interessiert oder was für mich relevant ist, und einfach nur das zu lesen. Das ist wirklich toll.
Ja.
Ja. Ja, jetzt sind wir schon voll ins Thema eingestiegen. Ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen einen anderen Punkt ansprechen, den wir sind jetzt eben viel auf Tablettanregungen, ne, um Materialien und so weiter schon gegangen. Wenn ich Montessori von außen betrachtet, sehe ich eben das alles. Ich sehe ganz viel Struktur eben auch so darin. Und als ich damals auf der Suche war nach einer Krippe, in der ich arbeiten möchte, habe ich mir ganz verschiedene angeguckt und unter anderem auch Montessori-Einrichtungen. Und für mich war da, also aus meiner Außenwahrnehmung, kam da so das Thema Freispiel einfach sehr kurz. Ein Thema, was für mich total wichtig ist. Und ich weiß ja auch, dass es für dich wichtig ist. Deshalb wollte ich
Ja.
total gerne mit dir sprechen. Wie viel Raum hat das Freispiel in der Montessori-Pädagogik?
Ja, ich finde das eine total spannende Frage. Und ich glaube, ich habe dann für mich überlegt, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass Maria Montessori ja wirklich ihre Pädagogik für Kinderhäuser geschrieben hat, also für pädagogische Einrichtungen. Und das stammt ja aus einer ganz anderen Zeit. Und sie beschreibt auch wirklich immer ihre Tätigkeit als Pädagogin.
Ja.
Und dadurch denke ich, dass für sie das ganz natürlich war, dass Kinder zu Hause mit natürlichen Materialien oder Dingen, die ja früher gab es ja nicht so Spielzeug in dem Sinn, dass man mit allem um sich herum sich eigene Welten schafft und da spielt, dass das sich nicht ausschließt. Und wenn man sich so ein bisschen genauer anschaut, dann liegt der Fokus bei beiden Dingen ja sehr nahe aneinander. Also es ist irgendwie auch so diese vorbereitete Umgebung, die Konzentration und auch dieses selbstständige Sein, wo sich aber auch die Erwachsenen eher zurücknehmen und das Kind einfach mal machen lassen. Und diese Haltung, glaube ich, schließt sich nicht aus. Und ja, Kinder brauchen Räume, in denen sie aus eigenem Antrieb tätig sein dürfen. Sie brauchen Zeit, um sich auf das einlassen zu können. Und im Kinderhaus sind es die Materialien, die Montessori-Materialien. Und zu Hause ist es oft das freie Spiel. Aber so, ich glaube, so die Grundhaltung schließt sich eben nicht aus.
Ja.
Wie siehst du das, Mona?
Voll, ich fand auch unser Gespräch total spannend, das wir mal schon mal drüber hatten, wo wir es ja auch drüber hatten, ne? Wie passen da Montessori und Freispiel irgendwie zusammen? Und ich, vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen. Wir hatten da ja schon irgendwie coole Gedanken zu. Eben, wie kann sich das ergänzen? Wie kann das eben miteinander stehen anstatt gegeneinander? Wie lebst du das eben mit deinen Kindern? Du nutzt natürlich Montessori noch mal viel mehr wie ich jetzt, mit deinen Tablettanregungen, mit deinen Regalen. Aber halt auch schaffst halt auch einfach Raum für Freispiel. Und wie kann das bei dir so zusammen funktionieren?
Also es ist oft gar nicht so einfach, aber ich glaube, es ist gut möglich, wenn man auch mit den Kindern da ein paar einfache Regeln aufstellt. Also die wissen ganz genau, dass sie jetzt mit dem goldenen Perlrechenmaterialien ja, die nicht in ein Sensory Play einbinden oder mit ihren Traktoren herumführen. Also das können Sie da wirklich super differenzieren, dass das eben Arbeitsmaterialien sind, Lernmaterialien, mit denen man auf einem Tablett oder auf einem Arbeitsteppich oder am Tisch arbeitet und die danach auch wieder verräumt werden, weil das eben so ganz spezifische Materialien sind, im Unterschied zu den unstrukturierten freien Materialien. Und da hilft es natürlich, wenn alles so ein bisschen seinen Platz und seine Ordnung hat. Also wenn man vielleicht eine Montessori-Ecke schafft oder ein Regalbrett, dann mit den Montessori-Sachen vorbereitet ist und eine Freispielecke. Ich glaube, dann kann es ganz gut gelingen.
Ja, voll schön. Warst du bevor du Mama wurdest, schon Montessori-Pädagogin?
Ja, ich habe schon während meinem Studium für Volksschullehrerin, also Grundschulpädagogin, parallel die Ausbildung gemacht für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Und dann, als ich ja, gewusst habe, ich bin schwanger mit unserem ersten Kind, habe ich mich angemeldet auch für die Ausbildung von 0 bis 6 Jahren, also für die Montessori. Kleinkind, Kinder, genau. Und habe das von Anfang an, ja, gut, war für mich sehr bereichernd als Mama.
Und würdest du sagen, dass du da noch das Thema Freispiel vielleicht unterschätzt hast, beziehungsweise noch gar nicht so den Wert ge gesehen hast, bevor du dann das mit deinen Kindern erkundet hast, also bevor du nur das, so diesen Montessori-Blick hattest?
Ja, absolut. Also diesen Wert von Freispiel, den haben mir wirklich meine Jungs sowas von vorgezeigt. Also wenn ich das früher so auf Instagram oder irgendwo so gesehen habe, diese tollen Welten, so habe ich mir immer gedacht, na, ich weiß nicht, also ob da nicht wer mitbaut oder so. Aber ja, also das haben sie mir wirklich gelernt und gezeigt und ich finde es so faszinierend zu sehen, in welchen Spielwelten und sie sich befinden, wie ewig sie sich mit einfachsten Dingen beschäftigen und welche Welten da in ihren Köpfen entstehen. Ja.
Ja, voll schön. Ja, das geht mir auch so. Ja, ich habe vorhin bin ich dazu ganz drauf eingegangen, wo du gemeint hast, wie sehe ich das? Weil ich da nochmal deinen Gedanken eben schön fand, weil du natürlich auch viel mehr das Hintergrundwissen hast und viel mehr nochmal mit diesen Tablettanregen natürlich auch mit deinen Kindern arbeitest. Was bei mir zum Beispiel jetzt gar nicht so arg im Vordergrund ist, bei mir kommen einfach auch so in meinem Familienleben so ganz viele verschiedene Richtungen so gefühlt mit rein, die mich so inspirieren. Aber was für mich immer so prägend war oder was ich auch voll nutze mit meinen Kindern, ist halt wirklich so diese Haltung natürlich zum einen, über die wir am Anfang gesprochen haben, und dann aber einfach so diesen, den Raum so zu nutzen, ne? Zu gucken, wie ist mein Zuhause gestaltet, damit mein Kind ja da eben auch gut drin leben kann und eben selbstständig sein kann. Und da fände ich es cool, nochmal mit dir drüber zu sprechen.
Ja, voll gerne.
Genau, weil man sieht eben, ich glaube einfach auf Instagram entsteht eben oft so dieses Bild von, okay, ich habe dieses perfekt inszenierte Montessori-Zimmer, sieht schön aus, ich gucke mir das auch unglaublich gerne an. Wirklich, sieht einfach auch super ästhetisch aus. Aber ich glaube, dass es oft auch so eine Verunsicherung mit sich bringt, wahrscheinlich, ne? Ja, so eine Starrheit vielleicht, die bei Eltern da vielleicht ankommt. Und deshalb so die Frage, was brauchen Kinder da wirklich? Und wie können wir das schaffen?
Ja, also die vorbereitete Umgebung ist ein ganz wesentlicher Aspekt in der Montessori-Pädagogik. Und da spreche ich auch wieder als Mama, es kann wirklich Wunder bewirken für den Alltag. Und da reichen oft so ganz klitzekleine Veränderungen aus, damit Kinder ihren Alltag einfach selbstständiger bewerkstelligen können. Ich glaube, wir kennen alle zu Genüge den Satz von unseren Kindern, ich will das alleine machen, selber, lass mich, ich mache das schon. Und solche Konflikte können mit der entsprechenden Umgebung oder die entstehen dann einfach gar nicht, wenn die Umgebung gut vorbereitet ist. Und ja, eben deshalb auch dieser berühmte Satz, glaube ich, von Maria Montessori, hilf mir selbst zu tun, weil diese Erfahrung alle Eltern machen.
Voll, ja. Und was findest du da hilfreich? Mit was fange ich an? Was braucht
Ja,
ihr?
genau. Also es braucht einerseits eben, wir haben vorher schon viel gesprochen über so Materialien und Tabletts. Das sind für mich alles jetzt, sage ich mal, Lernimpulse. Und dann braucht es eben noch die Umgebung, die einfach gut vorbereitet ist, dass Kinder einfach im Alltag mithelfen können und selbstständig werden dürfen. Zum Beispiel in der Küche ist so ein finde ich, so ein gutes Beispiel, dass man die Kinder von Anfang an mitwerkeln lässt. Also auch schon wirklich Kleinstkinder, die man im Lernturm stellen kann. Und dann können die einfach schon die Karotten von einer Schüssel in die andere sortieren. Oder schon mit seinem kleinen Holz-Montessori-Messer eine Banane mal selber schneiden oder ja, einfach so mithelfen beim Kochen. Und das ist für mich einerseits als Mama total wertvoll, weil ich habe das auch in meinen PGP-Gruppen war das so oft Thema, dass man irgendwie ja mit Baby, mit Kleinkind den Alltag ja auch so schwer aufrechterhalten kann. Und für mich ist das so ein wichtiges, so ein Game Changer eigentlich, dass man das so sieht, dass man die Kinder mit einbindet und immer irgendwie was sucht, wo sie einfach mithelfen können. Waschmaschine ein- und ausräumen oder ihnen einfach auch einen kleinen Schwamm in die Hand geben und dann zusammenputzen. Also aus meiner Erfahrung lieben die Kinder das in dem Alter, einfach mitzumachen. Und ja, es dauert dann wahrscheinlich alles viel länger. Manchmal ist es ein Chaos. Natürlich wird es umgeleert oder die Schalen oder irgendein Gemüse landet auch mal am Boden. Aber ja, da braucht es dann einfach wieder die Geduld und Gelassenheit, das zu begleiten und das einfach auch den Alltag selber zu entschleunigen. Ich finde, das tut uns auch oft gut. Man merkt dann oft erst, wie viel zu schnell unser Alltag ist, dass die Kinder da, ja, dass so das Mitmachen oft dann zu kurz kommt. Und ich glaube, das ist für uns auch ganz wertvoll, da manche Dinge wieder ein bisschen langsamer und entschleunigter zu machen.
Total, weil man muss sich ja wirklich auch fragen, ja, warum muss man denn jetzt diese Haushaltssachen schnell, schnell machen? Für was? Also damit, dass wir dann wieder mit unserem Kind, damit das Kind wieder schnell spielen kann, ne, dann findet da auch so eine Trennung statt. Und das ist ja eigentlich so schade, ja, sondern eben, es sind halt einfach alles wichtige Tätigkeiten und die machen wir gemeinsam und es kommen nacheinander. Und auch in den Haushaltstätigkeiten kann Spiel versteckt sein, ja. Oder das Kind
Ja.
macht dann noch gar keine Trennung.
Nee, ich wollte gerade
Das
sagen,
ist
ich glaube,
das Schöne.
das Schöne ist, dass für Kinder das alles noch gar nicht negativ behaftet ist,
Ja,
sondern die den
genau.
größten Spaß dran haben, ja, Socken zusammenzulegen oder den Müll rauszubringen. Und das, glaube ich, ist so ganz, ganz wertvoll, sie da mit einzubeziehen. Und da helfen eben so kleine Tricks, einfach ein Tritthocker oder eben kleines Kinderwerkzeug, also geeignete Küchenutensilien, ein kleiner Kinderbesen. Also ich finde, das perfekte Geschenk zum ersten Geburtstag ist ein kleiner Besen und ein Kehrblech und ein kleiner Putzkübel. Mit den Dingen haben sie die meiste Freude. Und ja, eben, man braucht gar nicht so viel kaufen. Es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht alles inszeniert sein. Oft reicht einfach, ja, das Handtuch mit einem kleinen Haken in Griffweite zu platzieren. Und eben ein Tritthocker vom Waschbecken, damit sich die Kinder selbstständig die Hände waschen können. Oder ein Kleiderhaken, der auf Augenhöhe aufgehängt wird mit der Jacke. Und solche kleinen Dinge, ich glaube, darin steckt eigentlich der größte Wert für den Alltag.
Oder auch einen kleinen Tisch und einen kleinen Stuhl. Das finde ich schon auch sehr praktisch, einfach mit den Kindern. Also gerade auch so,
Ja.
wir nutzen das ja gern so für die Zwischenmahlzeiten. Und das ist so voll der Bereich eben von unserem Kleinen oder halt auch dann, wo er sich halt dann auch ein Tablett mal hinstellen kann oder halt irgendwas, ja. Das finde ich auch total hilfreich. Eben genau, Garderobe finde ich super, wenn da was auf Augenhöhe ist. Oder auch mal ein Spiel
Ja.
auf Augenhöhe finden die Kinder oftmals sehr spannend und toll. Und ich
Ja.
finde, die tollste Anschaffung ist auf jeden Fall, ich finde, es sollte eigentlich fast in jedem Haushalt sein, ist ein Lernturm. Also ich finde, es ist einfach eine richtig große Erleichterung mit den Kindern in der Küche. Ja.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, also ich kann es mir auch nicht ohne vorstellen.
Ja.
Und das Schöne ist ja, wenn man anfangs diese Geduld hat und sie dann mitwerken lässt, man sieht ja dann bei den größeren, bei den älteren Kindern, wie viel schneller und wie selbstständiger sie dann
Ja.
sind. Also sei es auch beim Essen lernen. Also wenn man den Kindern von Anfang an echtes Porzellan gibt und ein echtes Glas und einen echten Krug und dann, wie schnell sie das einfach handeln können und drauf haben und wie selbstständig sie dann im älteren Alter sind. Und da spreche ich jetzt von 4, 5 Jahren, dass sie dann schon problemlos ihr Butterbrot schmieren können, sich an- und ausziehen können, in der Küche Schneid- und Schältätigkeiten übernehmen oder Eier aufschlagen, ja.
Total, ja. Und das ist immer wieder beeindruckend, finde ich, bei uns auch in der Krippe. Die Eltern sind immer beeindruckt, wenn die dann sehen, wir haben da eben das normale Porzellan, ne, und die Gläser. Und das könnten wir zu Hause nicht machen, sagen sie dann. Aber bei uns klappt es ja auch mit den gleichen Kindern. Also, das ist dann auch wieder so ein, ja, Vertrauen zu haben, ja, dass die Kinder da auch so
Ja.
eine Wertschätzung spüren, ja. Also die spüren das ja auch eben, was ist das für ein Material? Und es ist einfach schön, wenn man den gleichen Teller hat wie die anderen am Tisch, und dieses Zutrauen bekommt, dass man damit gut umgehen
Ja.
kann und sorgsam mit ist. Und eben, das ist ja manchmal wirklich, dass Kinder selbstständig sein können und selbstständig was schmieren können, ist manchmal wirklich einfach nur, dass man die Butter in ganz kleine Stückchen schneidet und schon können sie sich das Brot selber schmieren. Und das macht mit wirklich viel mehr Aufwand. Aber es ist halt einfach für die Kinder natürlich eine krasse Selbstwirksamkeitserfahrung und für uns ja auch irgendwann voll die Erleichterung, wenn wir jetzt irgendwie eventuell drei Brote am Tisch noch schmieren müssen oder so, sondern die
Ja,
Kinder das halt
absolut.
einfach selber machen können, ja.
Genau. Oder die größeren Geschwister das dann auch schon für die Kleinen
Oder
übernehmen.
das.
Also das ist bei uns wirklich, dass die da oft schon eine große Hilfe sind, ja.
Ja, richtig schön. Was ich vorhin noch mal sagen wollte, ich hatte kürzlich irgendwie in Instagram gesagt, dass ich das für mich so der wichtigste Wert ist in der Pause, wenn der Kleine schläft, mache ich keinen Haushalt. Und dann haben viele geschrieben, was, du machst keinen Haushalt in der Mittagspause? Ich sagte, nee, das ist auch meine Pause. Und eben, die Kinder machen das so gern mit mir. Warum sollte ich das dann in der Pause machen, dass dann halt wieder diese Trennung stattfindet? Und das ist ja eigentlich, wollen wir doch unseren Kindern was ganz anderes vermitteln, dass eben diese Sachen ja unsere gemeinsamen, keine Ahnung, Teamaufgaben, Familienaufgaben sind und da von Anfang an mitgenommen werden. Und dass ich auch ein Recht habe auf Pause. Also ich finde, das fängt einfach schon bei den Kleinsten an. Ja.
Ja, und das sind eben genau diese Tätigkeiten oder Übungen des täglichen Lebens. Also das ist, und Kinder wollen das auch. Sie wollen ja am täglichen Leben teilhaben und sie wollen ja ihren Alltag so strukturieren wie auch wir Erwachsenen und das nachahmen und einfach Teil davon sein.
Ja, total. Ja, voll wertvoll. Welche zwei bis drei Gewohnheiten können Familien, was würdest du sagen, kann man heute irgendwie noch übernehmen, um mehr Montessori-Haltung zu leben? Was kannst du da empfehlen?
Also das Kind beobachten und die Interessen wahrnehmen und die Lernfelder, wo es gerade steht oder welche Herausforderungen es sich gerade stellt und darauf wirklich bewusst reagieren und diese Interessen wahrnehmen. Ich glaube, das ist so unfassbar wertvoll für die Kinder.
Ja.
Und ja, einfach das Zweite ist wirklich die Kinder aktiv am Alltag beim Kochen, beim Putzen mit einbeziehen, beteiligen und ihnen Zeit schenken. Ich sage bewusst schenken, weil es ist ein Geschenk, wenn man ihnen Zeit lässt, Dinge selber zu machen und da einfach wirklich den Alltag ein Stück weit entschleunigen. Und ich, ja, ich spreche für mich, also ich glaube, es tut oder mir tut es jedes Mal gut, wenn ich da bei so normalen Alltagstätigkeiten einfach mal einen Gang zurückschalte.
Ja. Vielleicht dazu noch eine Zwischenfrage. Wie gehst du da vor mit deinem Kind? Erklärst du, was du gerade machst, oder machst du einfach vor und gibst deinem Kind die gleiche Tätigkeit zu tun? Oder wie würdest du da vorgehen?
Ja, also je nachdem, eben ein Beispiel ist, wenn wir den Tisch abräumen oder aufdecken, dann natürlich transportiert jetzt, ich rede jetzt mal von unserem Mini, der ist jetzt gerade 19 Monate, dann trägt er mal die Milch zum Tisch oder serviert auch schon sein Schüsselchen hin. Und dann auch beim Abräumen hilft er wieder mit. Und dann schneide ich einfach immer einen Schwamm oder ein Schwammtuch mit einer normalen Schere einfach durch, damit es für seine Hände passend ist. Und dann wischen wir gemeinsam den Tisch ab. Und was vielleicht noch wichtig dazu zu sagen ist, es geht nie darum, dass das Kind die Aufgabe perfekt erfüllt, dass dann wirklich nachher sauber ist oder das darf nie der Anspruch sein und da darf auch nie Druck drauf sein. Es geht wirklich mehr darum, so die Kinder zu beteiligen und sie eben an den Alltag ranzuführen und ihnen Zeit zu schenken, Dinge selber zu machen.
Ja. Jetzt habe ich dich ein.
Ja, oder auch, Entschuldigung, wenn, ja, Badezimmer putzen, finde ich, ist auch, dann ja, am Anfang putzt er mit dem Schwamm und irgendwann stelle ich ihm dann eine Schüssel mit Wasser hin und einen Krug oder mehrere Schüsseln und einen Krug und lasse ihn einfach am Boden herum planschen. Genau, also es ist wirklich da sehr intuitiv und situativ, ja, wie es sich gerade so ergibt.
Ja. Hatte ich dich vorher unterbrochen, wolltest du noch weitere Gewohnheiten sagen, die man gut übernehmen kann?
Ja, stimmt. Eins hatte ich noch im Kopf, und zwar, dass man wirklich die Spielangebote und auch die Medien, die man seinen Kindern zur Verfügung stellt, ganz achtsam auswählt und bewusst. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese Dinge kritisch zu hinterfragen, ob die Dinge wirklich meinem Kind Mehrwert bieten. Ja, das ist für mich so auch so ein Herzensthema. Das einfach gut auszuwählen, gerade auch was den Medienkonsum betrifft.
Ja, absolut. Was meinst du mit Materialien? Wo würdest du da ein Augenmerk drauf legen?
In der Reduktion, also dass die Dinge die Kinder nicht überfordern, gerade auch schon bei Babys und Kleinkindern. Es muss nichts blinken oder Geräusche machen. Natürlich fasziniert es die Kinder für kurze Zeit, aber ja, da einfach lieber weniger Materialien anbieten. Sie brauchen auch gar nicht viel. Ich sehe es wirklich bei unseren Kindern, wenn ich jetzt ans freie Spiel denke. Sachen, die mit ein, zwei Jahren geschenkt bekommen haben, sind jetzt immer noch hoch im Kurs und werden rauf und runter bespielt. Ja, also weniger ist mehr.
Ja. Und das sind die tollsten Materialien, ne? Die so einfach, die so offen sind, dass sie einfach über einen ganz langen Zeitraum und dann auch, da will ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen, das war auch eine Frage, auch über die unterschiedlichen Alter, in den unterschiedlichen Altersgruppen, ne, relevant sind und dann so auch gut gemeinschaftlich gespielt werden kann. Ja.
Ja, das ist wirklich ein positiver Effekt, dass vom Kleinkind bis zum Schulkind bei uns auch alle zusammen mit denselben Dingen spielen. Also bei den Freispielmaterialien.
Ja.
Unsere Großen, die rechnen einfach auch schon gerne oder beschäftigen sich mit Buchstaben. Da gibt es natürlich schon ganz klare Dinge, die dann für sie bestimmt sind. Und sie da in ihren sensiblen Phasen unterstützen und begleiten. Aber so diese Freispielmaterialien, da können sie wirklich alle zusammen einfach voll viel miteinander anfangen.
Ja.
Und jeder findet sich da immer wieder was Neues.
Ja, genau. Also das war eben auch eine Frage, Montessori mit mehreren Kindern. Wie kann ich da auf die unterschiedlichen Bedürfnisse gleichzeitig eingehen? Und wie funktioniert da der Alltag gut mit Geschwisterkindern?
Also so, der Alltag, würde ich sagen, funktioniert sehr gut, wenn man ja, eben die Umgebung gut vorbereitet hat, weil das erleichtert einem ja auch wieder, wenn man zum Beispiel ein Baby am Arm hat, dass dann das kleinere, dass das Kleinkind dann sich selbstständig die Hände waschen kann oder selbstständig auf die Toilette gehen kann, ohne dass es hochgehoben werden muss. Also das, glaube ich, ist so als einfach so in der Hand, im Alltag als Mama ganz wertvoll. Und ja, das freie Spiel mit den Materialien, das geht sowieso super. Und bei den Montessori-Materialien finde ich es schon herausfordernd, das zu organisieren, dass zum Beispiel ja Materialien aus kleinen Teilen, dass man die dann wo platziert, wo die jüngeren Geschwister nicht hinkommen, oder auch den größeren Kindern dann wirklich Räume einräumt, Räume einräumt, wo sie das auch in Ruhe machen können, ohne dabei gestört zu werden. Und da die zu begleiten und dann noch ein Kleinkind, das daneben herum wuselt, das ist natürlich schon herausfordernd. Das ist es bei mir auch.
Hast du da irgendwelche Ideen, wie du es jetzt bei dir gerade gut umsetzt? Hast du da irgendwelche Zeitfenster, wo du dich einfach gezielt einem Kind widmest oder?
Das leider nicht im Alltag. Da ja, wir sind meistens zu viert den tagsüber. Aber ich versuche dann zum Beispiel für die jüngeren Geschwister auch ein Tablett vorzubereiten, dass man dann wirklich jeder am Tisch, jeder eine Aktivität hat, oder irgendwas Kreatives, wo jeder dann auf seinem mit seinen Fertigkeiten da gut werkeln kann. Und dann kann man auch ja da mal besser einzeln betreuen und helfen.
Ja, spannend. Mir ist jetzt gerade noch eine Frage gekommen, weil du vorhin meintest, dein Ältester ist jetzt schon in der Schule. Geht er auf eine Montessori-Schule oder auf eine Regelschule? Magst du das verraten?
Ja, kann ich gern verraten. Er besucht die Regelschule. Es gibt hier bei uns auch leider keine Montessori-Schule in der Nähe.
Und wie nutzt du das jetzt zum Beispiel zu Hause mit ihm, ne? Er hat jetzt in der Regelschule vielleicht dann irgendwie ganz andere Herangehensweisen, vielleicht auch sich Buchstaben, Zahlen oder wie auch immer zu erarbeiten. Gehst du da trotzdem nochmal mit einem anderen Blickwinkel zu Hause auf ihn ein und auf die Themen?
Ja, also zum Beispiel, er ist jetzt in der ersten Klasse und da rechnen sie im Moment noch im Zahlenraum 10 und zu Hause rechnet er im Zahlenraum bis zur Million. Also es ist so, ja. Genau. Er macht voll gern, er geht total gern in die Schule und macht da auch seine Schulsachen mit und so. Und für ihn ist es einfach, ja, er hat so Freude an gerade aktuell an der Mathematik, dass er auch seinen restlichen Nachmittag sich in Zahlen verliert und herumrechnet, genau.
Spannend. Und hast du das Gefühl, das kann sich ergänzen? Oder kann es auch manchmal für ihn verwirrend sein, dann die unterschiedlichen Zugänge?
Nein, ich glaube, das ist nur bereichernd. Also es ist immer wichtig, wenn man das eben von zu Hause kommt, dass man es dann macht in den sensiblen Phasen. Also für die Kinder ist es dann kein Lernen. Das ist auch nie von mir gekommen, dass ich jetzt sage, komm, jetzt schauen wir uns die Malreihen an oder was auch immer. Oder ich zeige dir, wie man liest. Sie interessieren sich für Buchstaben, dann bietet man was an und plötzlich lesen sie, also mit 4, 5 Jahren oder Lauten halt zusammen. Aber das geht alles so spielerisch, so nebenbei, dass ich selber da oft total erstaunt bin. Und ja, ich glaube, es schließt sich überhaupt nicht aus, weil sie ja nur ein tieferes Verständnis für die Zahlen- und Buchstabenwelt dann
Total.
bekommen.
Ja, und das finde ich auch so schön, ne? Diese Faszination einfach am Lernen zu erhalten, was du vorhin meintest. Das ist schon so eine Angst, die ich irgendwie auch habe, so mit dem Schulbeginn. Und das finde ich jetzt voll schön, was du vorhin nochmal meintest, dieses Jahr. Vielleicht können wir ihnen dann einfach auch diese Leidenschaften, die Faszination einfach auch nochmal zu Hause nochmal deutlich machen.
Ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir da so eine große Verantwortung haben in unserer Vorbildfunktion. Und wenn wir über kleine Dinge staunen, wenn wir die Natur wahrnehmen mit ihren Veränderungen, wenn wir mit Zahlen gerne herumspielen oder geometrische Formen Freude dran haben, die mit Zirkel Sterne zu konstruieren oder was auch immer, uns für die Tierwelt interessieren, egal was eigentlich, wenn wir dem Aufmerksamkeit schenken und da noch staunen können, dann werden wir das, glaube ich, auch unseren Kindern weitergeben.
Total, ja. Und ich finde es so was Schönes, zusammen mit den Kindern einfach Dinge zu lernen. Also jetzt merke ich einfach gerade, ne, unsere Tochter ist jetzt 5 und sie ist im Waldkindergarten, hat einfach eine große Faszination für, ja, für Jahreszeiten, aber auch so für die Waldtiere gerade ganz stark. Und da dann gemeinsam einfach so Dinge zu lernen, die mich halt auch faszinieren, das ist einfach so schön, ja, wenn da wirklich so was Gemeinsames einfach stattfindet. Ja.
Ja, also ich lerne so viel von den
Ja.
Kindern. Ja, und schaffe mir da jetzt auch erst so ein wie ich das Gefühl habe, ja, man war so lange in der Schule und hat so viel isoliertes Wissen gelernt. Und ja, das ist total bereichernd, wenn man sich darauf einlässt, auch die Welt nochmal ein Stück neu zu entdecken.
Ja, absolut. Auch voll schön. Ich habe noch so ein paar kurze Fragen zum Ende, kurze Fragen, kurze Antworten.
Okay.
Nee, dürfen auch länger sein, so wie es für dich passt. 3 Dinge, die nicht Montessori sind, fällt dir dazu was ein?
Blinkende elektronische Spielsachen, Quietbooks und Sensory Play-Angebote.
Okay. 3 Dinge, die jeder machen kann sofort.
Spielzeug aussortieren und reduzieren, Kinder in den Alltag zu integrieren und die sensiblen Phasen der Kinder bewusst wahrnehmen.
Und dein Lieblings-Montessori-Moment mit Kindern?
Zu sehen, wie sie bei alltäglichen Dingen über sich hinauswachsen, wenn man ihnen das Vertrauen und die Zeit schenkt, dass sie Dinge alleine bewältigen können. Und das ist für mich immer das Allerschönste, dieses stolze Strahlen über das ganze Gesicht zu sehen, wenn solche kleinen Alltagshürden plötzlich selber bewältigt werden.
Ah, das ist doch ein perfekter Abschluss, Johanna. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir im Gespräch zu sein. Es war richtig schön. Ja, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken, für das, was du alles so rausträgst. Du bist sehr inspirierend für mich und voll schön, dass wir in so einem schönen Austausch sind. Ich freue mich auf viele weitere Co-Kreationen und ja, Sachen mit dir.
Ja, ich freue mich auch immer, Mona, mit dir zu plaudern und Dinge zu machen und kann das nur zurückgeben, dass du bist für mich auch sehr inspirierend.
Und genau, ich verlinke auf jeden Fall dein Instagram-Profil. Ich verlinke euren Merzkäfer Verlag. Und wenn ihr mehr von Johanna und mir zusammen und noch die liebe Franziska ist auch noch mit dabei, erfahren wollt, dann gibt es immer einmal im Monat, immer in der ersten Woche des Monats einen Buchclub, den wir wann war es? Im September angefangen hatten. Genau, wir haben jetzt bisher 2 Bücher vorgestellt und stellen da ganz viele schöne Anregungen, Ideen. Johanna stellt eben auch Montessori-Anregungen dann manchmal mit vor. Oder ja, in die Richtung auf jeden Fall oder Lernangebote. Und da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken auf Instagram. Da seht ihr uns in meiner ersten Woche. Gibt es ganz viel intensiv Johanna, Mona und Franziska auf unseren Accounts.
Ja, das macht auch wirklich Spaß, zusammen was zu kreieren. Das macht eine große Freude.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Johanna. Und bis bald.
Tschüss.